Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Viele Menschen glauben, Altersvorsorge ist ein Produkt. Mein Gast heute sagt indirekt nein. Altersvorsorge ist mehr Psychologie, denn das größte Problem vieler Anleger ist nicht die Rendite, sondern das Verhalten. Zu spät anfangen, zu früh aufgeben, zu wenig Vertrauen in langfristiges Investieren. Genau darüber spreche ich heute mit einem Experten aus der Fonds- und Vorsorgewelt heraus. Willkommen bei Börsenbrain. Ich bin Niklas Kreuz und heute zu Gast Michael Müller. Ein wirklich liebgewordener Experte, den viele Professionellen auch zuhören, Kapitalmarktkenner per Excellence, auch unter anderem ein Banker von einer sehr renommierten Privatbank und sicherlich auch eine Plattform, die viele, viele Milliarden verwaltet an Anlagegeldern oder anders gesagt jemand, der täglich sieht, wie Menschen wirklich investieren und warum viele dabei scheitern, das werden wir heute klären. Michael, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bei Börsenbrain bist.
Dankeschön, Nick, für die Einladung und ich freue mich auch sehr und ich bin gespannt, über was wir heute sprechen werden.
Michael, wer entscheidet sich eigentlich freiwillig, sein Leben der Fondswelt und der Vorsorgewelt auch etwas zu widmen? Wie fing dein Weg in dieser Branche generell an? Das interessiert sehr, sehr viele Menschen.
Naja, so ein bisschen ist es auch immer mal so der Zufall. In meiner Generation durfte man noch bei der Bundeswehr Wehrdienst leisten. Oh. Und da war ich, glaube ich, einer der wenigen, die gesagt haben, das ist mein Weg nach dem Abitur. Mhm. Und überraschenderweise bin ich dann aber leider wegen einer Erdnussallergie ausgemustert worden. Und dann bin ich meinem Bauchgefühl gefolgt und habe mal eine Lehre bei der Sparkasse begonnen. Und das hat mich eigentlich bestätigt, dass ich einfach ein gefühlt ehrliches Interesse an Menschen habe, an finanziellen Entscheidungen. Das macht mir Spaß. Und dann hat mich mein Weg weiter noch zu einem Studium an der Uni in Frankfurt geführt und darüber hinaus dann irgendwann zum Bankhaus Metzler, wo ich viele Jahre tätig war. Und da wurde dann auch der Weg geebnet in die heutige Laufbahn bei Fidelity International. Dort arbeite ich bei der deutschen Tochter bei der Phil-Vorbank. Das ist im Marktjargon kurz die FFB. Und wir sind eine Bank, die sich ausschließlich um den Beratermarkt kümmert. Also wir sind große Fans von Beratung, von Menschen wie dir, die anderen Menschen helfen, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Kleiner Disclaimer vorab, ich bin hier heute eher als Privatperson und alles, was wir besprechen, ist keine Empfehlung des Hauses, der FFB, sondern es ist am Ende meine Meinung.
Genau, keine Anlageempfehlung, nichts dergleichen, keine Anlagegespräch findet da ja auch statt, sodass das völlig klar ist und hier auch nochmal sehr, sehr deutlich zum Punkt gebracht wurde. Von der Erdnussallergie dann zu Metzler, ein Studium Generalis, das sind ja viele, viele Eindrücke, die man da auch sammeln darf. Gab es einen Moment, wo du verstanden hast, auch an der Börse, dass das größte Risiko eben halt auch an der Börse wie im richtigen Leben oft nicht am Kapitalmarkt ist, sondern direkt zwischen uns, dass das Risiko eher der Mensch ist?
Ja, ich denke, das kann man so unterschreiben. Ne? Also an der Uni haben wir noch etwas gelernt von vollkommenen Kapitalmärkten, wo alle Informationen verteilt waren. Ne? So ein, der berühmte Homo economicus war kein Mensch, sondern eine virtuelle, würde man heute sagen, Person, die alle Informationen in sich vereint. Ich glaube, wenn mein Professor gewusst hätte, was heute so möglich ist und was unser Sohn mit KI-Bots auf dem Handy mal schnell schreibt, Analyse-Tools, dann ist es schon echt sehr spannend. Ja, faktisch glaube ich, der Mensch ist in der Anlagewelt das größte Risiko und der Mensch ist auch für die Märkte das Risiko. Märkte sind grundsätzlich rational, aber wir alle sehen in unserer Welt, die Menschen, die dort Märkte beeinflussen, die sind mit Sicherheit nicht immer rational.
Gab es da einen Moment, was dich da extrem überrascht hat? Also da ganz Hand aufs Herz, du hast ja viel erlebt, viele Anleger auch, viele Berater, also auch Profis in der Form, Vermögensverwalter, Trusted Advisor, wie Menschen durch Märkte auch emotionalisiert werden. Gab es da einen Moment, wo du sagst, Mensch, das hat mich wirklich extrem überrascht, im positiven wie im negativen Sinne?
Ich habe dafür, glaube ich, jetzt so kein direktes Beispiel, aber meine Erfahrung ist, dass die Welt am Ende doch eine gewisse Konstanz hat. Mhm. Und zumindest in der Welt, die ich kennenlernen durfte bislang.
Ja.
Es war sicherlich eine gute Zeit, aber auch, ich sag mal, meine Eltern sind 38 und 41 geboren. Die bringen mir auch noch ein bisschen Erfahrung aus einer anderen Zeit mit. Mhm. Von meinen Großeltern kann ich mich auch an das eine oder andere erinnern. Aber am Ende ist es doch sehr konstant und am Ende planbar. Die Märkte und die Entwicklung geben einem da auch recht. Mhm. Und es gibt, das ist, glaube ich, etwas, was mich nicht überrascht hat, aber was mich am Ende so ein bisschen beruhigt vielleicht.
Ja, schön. Passt ideal zu dem Thema, was für uns auch immer als Realität der Anleger dasteht. Du arbeitest extrem nah auch am deutschen Anleger, obwohl du für ein sehr großes, renommiertes internationales Bankhaus arbeitest. Was wird beim Thema Vermögensaufbau in Deutschland am meisten unterschätzt, gerade zur Aktualität auch im Hinblick auf das, was die Politik gerade auch derzeit macht?
Also ich denke, ich arbeite ja nicht direkt am Anleger, sondern ich bin ja quasi die Mitte zwischen dem Anleger und dir oder das Ende zwischen dem Anleger und dir. Bei uns wird das Depot geführt. Wir treffen keine Anlageentscheidung für den Anleger. Aber am Ende, am meisten wird der Faktor Zeit unterschätzt. Mhm. Ja, denn es ist am Ende ist nicht die Rendite eine Anlage der Engpass, sondern es ist einfach so die Ungeduld, die der Mensch in sich trägt.
Genau.
Und das hat, glaube ich, jeder, auch du als Börsenprofi, schon am eigenen Leib erfahren, dass man da den Faktor Zeit auch mal ausblendet.
Mhm. Und das ist auch der Punkt wahrscheinlich, weshalb sich Menschen da auch so emotional so schwer tun, weil die mit dem langfristigen investieren.
Das ist im Endeffekt wahrscheinlich so zu erklären, dass kurzfristige Gefühle, die sind viel lauter als ein langfristiges Ziel.
Okay.
Ja, und dementsprechend ist es an der Stelle, ist die Emotion kurzfristig immer kürzer. Wenn wir heute Abend alle beim Fußball gewinnen, die Deutschen gewinnen, dann haben wir einen kurzfristigen Jubel. Wenn die Deutschen verlieren, tragen wir es wahrscheinlich morgen den ganzen Tag mit uns rum. So kann man das wahrscheinlich zusammenfassen.
Wunderbare Allegorie. Also wir haben vermutlich dann ja wirklich mehr ein Vertrauensproblem als ein Wissensproblem. Provokant gefragt, warum sparen Menschen für ihr Smartphone öfters disziplinierter als für ihre Rente? Hat das auch nur wegen dieses Zeitraums, der Irrationalität, des nicht richtigen Fassens, weil wir eben halt kein Homo economicus sind, sondern der Homo irrationalis? Warum spart man für solche Themen wie das nächste tolle Auto oder für das Smartphone sehr viel disziplinierter als für die Rente, wo es doch für alle so sichtbar wird in Deutschland, dass es notwendig wäre?
Ich denke mal, der Nutzen von einem Smartphone, der direkte Nutzen, der ist viel, viel stärker spürbar als die Rente, die in weiter Zukunft liegt.
Mhm.
Und die Rente ist irgendwie so was Irrationales.
Ja.
Also selbst in meinem Alter, wo man auf jeden Fall näher an der Rente ist als an der ersten Ausbildung,
mhm.
Ist die Rente gefühlt noch ein bisschen irrational. Ne? Ich arbeite gern, mache meinen Job gern. Aber das Thema mit dem Smartphone, wenn Menschen schon mal den Schritt gewagt hätten, für ein Smartphone zu sparen, dann sind sie auch schon mal deutlich weiter als die Menschen, die eine monatliche Belastung für das Smartphone auf sich nehmen.
Richtig.
Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass das manchmal auch nicht anders geht. Aber der günstigere Weg ist sicherlich, man spart auf das Smartphone, kauft es, behält es vielleicht auch mal 5 Jahre und nicht alle 2 Jahre das neueste Modell und kommt dann am Ende da durch. Und genauso ist das eben auch beim Investieren. Man muss einfach durchhalten und langfristig regelmäßig was tun.
Wunderbare Botschaft, das ist wirklich das ist einer der wesentlichsten Strategien. Dann hat man am Kapitalmarkt eine sehr, sehr große Chance, dass das sich erfolgreich darstellt. Lass uns gerade auch direkt mal auf die Märkte gehen. Der DAX ist jetzt knapp fast 1000 Punkte vom High entfernt. Andere Kapitalmärkte, andere Leitindizes sind nahe Allzeithoch. Viele Anleger fragen sich natürlich jetzt auch gerade, oder wir haben auch einige Fragen, weiter investieren oder lieber abwarten jetzt, wo es im Allzeithoch ist? Was beobachtet ihr oder du aktuell bei den B2B, sprich bei den Vermögensverwaltern, Beratern? Da bekommt ihr ja sicherlich auch ein gutes Sentiment, auch wenn ihr nicht direkt mit den Endkunden zu tun habt.
Also ich glaube, der Berater ist an der Stelle ein ganz wichtiger Helfer, der den Kunden diszipliniert, auch schwierigen Marktphasen durchzuhalten oder eben auch jetzt mal zu investieren. Es ist ganz klar, jeder stellt sich die Frage, ist das der richtige Punkt? Aber ich kenne auch noch den Stand vom DAX von 2000 und da, also von 2000 Punkten. Und damals sagte meine Frau, ich glaube, wir müssten mal. Und ich habe gebremst. Und wo stehen wir heute? Ne? Es ist natürlich dann eine falsche Entscheidung gewesen, aber die falsche Entscheidung wäre gewesen, wenn wir nicht regelmäßig was gespart hätten.
Ja.
Und, ne, und eine Einmalanlage, die kann man splitten. Dafür sind wir eine tolle Fondshandelsplattform, die nicht nur deine Fonds, sondern auch noch 10.000 andere Fonds handelt. Und alle sind in der Regel mit 25 Euro zu besparen. Aber natürlich auch mit 1.000, da sind wir ganz frei. Und das ist der Trick an der Geschichte.
Wenn heute ein Anleger vor dir sitzen würde und sagt, ich habe Angst, jetzt das falsch zu machen, was würdest du ihm sagen? Oder sollten wir eigentlich deine Frau ja befragen, die ja rein intuitiv ja den richtigen Move gemacht hat, antizyklisch zu agieren? Also was würdest du dem jetzt sagen, ganz persönlich, aus deiner persönlichen Sichtweise, mit dem Erkenntnisschatz, den du hast?
Also die Rendite entsteht oft in unbequemen Marktphasen. Dann sind die Märkte mal ein bisschen unten.
Ja.
Und ich glaube, die größte Gefahr ist eigentlich nicht zu investiert zu sein. Also es ist immer besser, investiert zu sein, als nicht investiert zu sein.
Ja.
Und im Zweifel jemanden wie dich zu haben, der das Risiko steuert.
Ja.
Und der Investmentfonds, inklusive aller ETFs und alles andere, was man so am Markt findet in der Sparte, der ist ja schon per se breit diversifiziert, streut ein Risiko. Und dann braucht man eben noch die richtige Allokation. Und dann hat man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein für sich passendes, risikoadjustiertes Produkt.
Ja. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, auch direkt bei einer der Hauptthemen, das Altersvorsorgedepot ab 2027. Es sind extrem viele Informationen im Markt, auch viel Widersprüchliches. Mich würde es interessieren, wie du das siehst. Es ist ein extrem spannendes Thema, es ist ein wichtiges Thema. Ab 1.1.27 wird es losgehen. Viele Anleger haben vermutlich genau davon gehört, aber die wenigsten verstehen wirklich, was dahinter steckt. Erklär uns einmal, warum könnte dieses Modell für die deutsche Vorsorgekultur ein echter Wendepunkt werden, so wie wir gestern ja auch durchaus in der Debatte jetzt gehört haben, dass auch die Rente, wenn sie denn dann so durchkommt, verabschiedet wird zum Jahresende, dass das genauso ein Wendepunkt sein könnte. Also warum ist das Altersvorsorgedepot ab nächsten Jahr so zwingend und als wichtiger Wendepunkt zu sehen?
Das Wichtigste ist, glaube ich, an der Stelle, dass der Gesetzgeber es geschafft hat, Kapitalmarkt und Vorsorge endlich mal zusammenzubringen. Das war bislang nie der Fall. Und der Kollege Lindner hat es ja schon mal mit in der Schublade gelassen, als er die damals die Regierung verlassen hat. Und ich bin sehr froh, dass unsere Bundesregierung das jetzt auf den Weg gebracht hat. Das ist etwas absolut Überfälliges.
Ja.
Wenn wir das vor vielen Jahren schon gehabt hätten, dann würde Deutschland und alle Vorsorgenden auch heute deutlich besser dastehen. Und wir sind zwar als Deutsche ziemlich gut im Sparen, aber ich glaube eben nicht gut im Investieren. Und durch solche Maßnahmen, die verbindlich sind, und vom Staat auch äußerst attraktiv gefördert werden, steigt am Ende auch die finanzielle Bildung. Und das ist etwas, was, glaube ich, unserer Gesellschaft insgesamt dann auch gut tut. Und also ich bin Feuer und Flamme fürs Altersvorsorgedepot. Und ich bin auch sehr froh, dass wir als FFB Altersvorsorgedepot-Anbieter werden, mit Fidelity einen der größten Altersvorsorger der Erde als Muttergesellschaft haben, die natürlich auch mit einem Produkt bei uns auf der Plattform sind und für die Anleger, glaube ich, wirklich einen guten Job machen werden. Darüber hinaus bieten wir aber auch dann noch ein breiteres Angebot, wo am Ende jeder mit deiner Unterstützung entscheiden kann, welche Lösung für ihn die richtige ist.
Welche Chancen siehst du da ganz konkret für Privatanleger in eurem Universum? Kannst du schon so ein bisschen was darüber erzählen? Ist noch vieles in der Entwicklung? Wäre ja auch nicht verwunderlich. Ist ja erst in einem halben Jahr ein Start. Gibt es irgendwelche Bullet Points, irgendwelche Highlights, von denen du berichten darfst, die ganz wesentlich ja dann auch für die Entscheidung konkret für Anleger da ist?
Also das Interessanteste an so einer Gesetzgebung ist ja, dass am Ende irgendwann mal eine Durchführungsverordnung erwartet wird, die dann den Banken wie uns beschreibt, was müsst ihr eigentlich tun, um dieses Produkt an den Start zu bringen. Und auf der anderen Seite steht ein Startdatum, das ist der 1.1.2027. Man munkelt, dass die Durchführungsverordnung dieses Jahr nicht mehr kommt. Das heißt aber nicht, dass der Anleger nicht dennoch am 1.1. starten kann und auch seine Zulagen bekommt vom Staat. Dafür werden wir als Bank, nicht nur wir alleine, sondern viele andere auch, sorgen. Und das ist eine echt gute Botschaft. Also das heißt, wir erfüllen hier schon einen großen Sozialauftrag auch am Ende, dass wir sehr viele Millionen investieren dort mit guten Produkten für Anleger und an Anlegende Gewehr bei Fuß zu stehen. Wir werden mit unserer Fidelity-Lösung sicherlich einen sehr kostengünstigen und voll digitalen Abschlussweg erzielen. Das heißt, der Anlegende hat keine Hürden zu meistern. Und wir kümmern uns um das komplette Zulagenmanagement vom Staat, und das sind alles Punkte, die wir dann als Bank im Service, als Dienstleistung für Berater, aber auch für die Kunden entsprechend bereitstellen. Und das ist ein Butterjob im Moment.
Ja, das glaube ich, aber das klingt, wenn es dann so serviceorientiert aufgesetzt wird, wirklich sehr, sehr verlockend. Gehen wir nochmal auf die Anlegersicht. Woran könnte ein Anleger eurer Meinung dann auch scheitern, emotional vielleicht scheitern an diesem Produkt oder an dieser Lösung?
Also ein Anleger scheitert ja immer dann, wenn er aus dem Markt rausgeht und nicht langfristig investiert und spart. Das ist ja eben der große Vorteil, den ihr als Berater den Kunden auch gebt, den Kunden immer auch mal durch eine schwierige Marktphase zu helfen oder vielleicht auch eine schwierige finanzielle Situation. Nicht jeder hat unbegrenzte Sparplanmöglichkeiten, das ist ganz klar. Aber in dem Fall beim Altersvorsorgedepot ist es ja auch so, dass eine staatliche Prämie dazu kommt, ein Zuschuss. Und eine Kündigung eines solchen Vertrages ist immer prämienschädlich. Okay. Das heißt, der Anleger bestraft sich eigentlich doppelt. Er nimmt nicht einfach nur sein eigenes Geld aus dem Markt, sondern er nimmt im Endeffekt dann auch noch die Prämien aus dem Markt, abgesehen von jeglicher steuerlichen Behandlung, die dann noch dazukommt. Also insofern, ich glaube, das ist das größte Risiko, was der Anleger hat, dass er zu früh rausgeht und genau dieses Thema nicht wirklich bis zur Rente durchführt und sicherstellt, dass er im Alter gut versorgt ist.
Ja, klasse. Also man kann es auf den Punkt zusammenbringen. Menschen brauchen nicht unbedingt mehr Produkte, sondern gut durchdachte. Und dann da die Verhaltensbegleitung, die dann im B2B-Bereich dann durch die Berater entsprechend entsteht.
Ja.
Klasse, sehr schön. Gehen wir mal das, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer extrem auch interessiert, immer der Blick hinter die Kulissen. Schauen wir mal hinter eure Kulissen. Von außen wirkt die Fondswelt oft als eine Glitzerwelt, Hochglanzbroschüren, Morningstars, Sterne oder Morningstar-Ratings, teilweise auch vielleicht mal kompliziertere Präsentationen. Wie sieht die Realität hinter den Kulissen wirklich aus? Du bist da ja auch viel unterwegs. Ich sehe immer eine Menge an Menschentrauben um dich rum bei Messen. Aber wie sieht wirklich ein Tag aus, wenn ein Anleger dich mal begleiten würde, mitlaufen würde bei der FFB Bank? Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
Der wäre wahrscheinlich überrascht, mit welchen komischen Dingen ich mich beschäftige. Wir arbeiten natürlich heute ganz stark, eigentlich schon immer, an dem Thema Digitalisierung. Was heißt es für einen Anleger?
Es würde Anleger überraschen, wenn sie einen Tag bei der FFB mit dir mitlaufen würden.
Also erstmal würde sie vielleicht überraschen, dass ich relativ früh aufstehe.
Wie nur?
Es ist nicht so schlimm, aber ich stehe schon gerne früh auf. Ich bin nicht der um 10 ins Büro kommt. Ich bin sonst eher der spätestens um 8 ist. Früher war ich auch noch früher. Aber das so. Und mein Tag beginnt oder besteht aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Besprechungen und Meetings zu unterschiedlichsten Themen. Ja, wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit IT-Themen. Wir sind oft Bindeglied und Schnittstelle zwischen Vertrieb und IT, das heißt, oder zwischen unserem Produktmanagement und IT. Wir sind diejenigen, die das Ohr am Markt haben und dementsprechend auch an vielen Stellen definieren oder informieren darüber, wie etwas am Ende auch für deine Welt, die du bei uns nutzt, oder Anleger seine Welt eben entsprechend funktionieren sollte und muss. Dann haben wir natürlich sehr viele regulatorische Themen zu beachten. Aber auch meine Abteilung wird mal von einer internen Revisionsprüfung untersucht und gestreift. Dann hat man viele Compliance-Themen. Also es sind eigentlich am Ende sehr viele gar nicht so spannende Themen, die aber wichtig sind für die Maschine. Also wir beschäftigen uns, glaube ich, am Ende sehr, sehr viel mit dem Maschinenraum, mit all unseren Partnern. Und das bedeutet, man würde, wenn man mir über die Schulter guckt, glaube ich, einen relativ tiefen Einblick in den Maschinenraum einer Bank bekommen und weniger in den Vertrieb. Das, was eigentlich am schönsten ist, das kommt meistens am kürzesten. Naja, einfach viel mit noch mehr mit Menschen und Kunden zusammenarbeiten wie dir und nicht nur einen schönen Podcast aufzeigen, sondern wir haben ja auch ansonsten fachlichen Austausch. Yeah. Und das sind die Dinge, die uns aber auch am Ende wichtig sind und bereichern, weil wir daraus genau die Schlüsse ziehen, die wir brauchen, um am Ende auch ein vernünftiges Produkt auf die Beine zu stellen und gute Dienstleistung zu bieten.
Ja, absolut. Klingt trotzdem nach viel Abstimmungsbedarf auch teilweise komplex. Gibt es trotzdem in der Fondsbranche Dinge, die nach außen auch auf uns komplex wirken, aber eigentlich erstaunlich simpel sind für euch?
Naja, wir sind natürlich Profi-Abwickler. Ne? Also ich sag mal, so ein Kauf und ein Verkauf von einem Wertpapier, der ist sicherlich für uns absolut standardisiert und sehr, sehr einfach. Das bedeutet aber auch, dass man sehr, sehr gut in den Rahmenbedingungen sein muss und das können wir gut. Also wir wickeln mehrere 10 oder 100.000 Order am Tag teilweise ab. Das fehlerfrei und das macht schon Spaß. Und wenn mal was an irgendeiner Stelle klemmt, dann gibt es genügend Menschen immer noch, die sich dann auch darum kümmern können und eine gute Dienstleistung versuchen zu gewährleisten.
Ja. Also kann ich unabhängig davon bestätigen, wir arbeiten ja auch mit eurem Haus zusammen wie mit vielen anderen Häusern seit 7 Jahren mit eurem Haus. Nicht ein einziger Error, nicht ein einziger. Und wir bewegen auch einiges an Ordervolumen. Das mal vielleicht noch so ganz unabhängig, das ist auch kein Werbejingle. Die Psychologie, gerne, gibt's auch gerne weiter. Die Psychologie der Fehler, das ist ja auch unser Hauptthema bei Börsenbrain. 80% des Anlageerfolges wird hier zwischen den Ohren auch entschieden. Was ist der größte psychologische Fehler, den deutsche Anleger machen, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es ist immer noch dieses Thema Verlustangst und zu wenig Zeit. Das hatten wir am Anfang schon.
Ja.
Ich Ich habe da vollstes Verständnis für. Auch ich bin wahrscheinlich, wenn du unser Portfolio sehen würdest, viel zu defensiv investiert. Aber es gibt auch immer unterschiedliche Marktphasen, unterschiedliche Bedingungen, ne? Und es gibt auch Lebensbedingungen. In der Zeit, wo man versucht, für sich vielleicht Eigentum zu erwerben, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen, da hat man andere finanzielle Möglichkeiten, als wenn man das mal irgendwann geschafft hat und vielleicht auch ein bisschen mehr verdient. Und ich glaube, der Faktor Zeit ist der größte Punkt und das Thema Durchhaltevermögen.
Angebot zur Güte, schick mir gerne dein Depot. Ich analysiere das gerne. Ist FOMO
Mach schlimm? Doch meine Frau.
Okay, da habe ich keine Chance. Also von da, liebe Grüße unbekannterweise an deine Frau. Kann man eigentlich diese emotionalen Anlagefehler deiner Meinung nach überhaupt wegtrainieren? Geht das?
Nicht komplett, aber man kann sich sicherlich systematisch schützen. Mhm. Ja, und die Systematik bildet zum Beispiel ein Sparplan in ein Portfolio, der regelmäßig läuft. Das ist, ein Kollege von mir hat immer gesagt, Sparpläne sind Freunde. Ich finde den Spruch ganz schön, weil es ist oft so, bei Versicherungen beispielsweise, wird eine Rentenversicherung abgeschlossen. Ich möchte jetzt kein Versicherungsbashing machen, aber ich arbeite nun mal auch auf der anderen Seite. Der Anleger fragt nie wieder, ob das jetzt gut oder schlecht war. Er zahlt jedes Jahr seine Prämien für die Rentenversicherung, eröffnet er ein Depot und investiert 100 Euro. Dann guckt er am nächsten Tag in die App und sagt, um Gottes Willen, sind ja um 5 Euro gefallen. Und diese Psychologie ist erstaunlich. Scheinbar ist es viel einfacher, Risiken zu verkaufen als Chancen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Kasus Knaxus, den der Anleger verstehen muss. Mhm. Und wenn er den verstanden hat, dann geht es ihm auch vom Bauchgefühl her besser, wenn es mal ein bisschen komisch wird am Markt.
Michael, auf den Punkt gebracht. Wir neigen uns jetzt so ein bisschen dem letzten Drittel zu. Oder nach dieser Dehydrierungsformel, jetzt gibt es ja auch kurze Trinkpausen, so ins letzte Viertel. Da sind unsere Zuhörer eigentlich immer gewohnt, so eine Art Quickfire zu bekommen. Es gelingt oftmals nicht immer. Kurze Fragen, kurze Antworten. Bist du bereit dafür?
Wir versuchen das.
Gut, klasse. Für dich speziell ETF-Hype. Du kennst selber, ihr habt selber eine Menge auf der Plattform an ETFs, ETCs, ETNs. ETF-Hype, ist das eine Chance oder ein Risiko?
Die ETFs helfen, glaube ich, dem gesamten Markt nochmal über Kosten nachzudenken. Das ist wichtig und gut für einen Anleger, dass man günstige Produkte hat. Ich halte aber absolut überhaupt nichts davon, in jedem Morgenmagazin oder einer anderen morgendlichen Nachrichtensendung von Verbraucherschützern oder in anderen Medien zu hören, dass der ETF das einzige, dass der heilige Gral der Anlegenden ist. Das ist aus meiner Sicht falsch. Es gibt heute ganz viele gute, aktiv gemanagte Produkte. Es gibt aktiv gemanagte ETFs. Also es lohnt sich für einen Anleger immer, sich einen Berater zu suchen oder eine Beraterin natürlich auch und eben sich die Unterschiede erklären zu lassen.
Gut, klasse. Kurz gesagt, gefährlichster Satz an der Börse.
Diesmal ist alles anders.
Ein Satz, den du in der Finanzbranche auch nicht mehr hören kannst?
Aus Anlegersicht würde ich sagen, ich warte auf den perfekten Einstieg. Das haben wir geklärt, den gibt es nicht.
Mehr Psychologen oder mehr Ökonomen am Kapitalmarkt nötig?
Ich glaube am Ende beides.
Mhm. Altersvorsorge in Deutschland unterbewertet oder unterentwickelt?
Absolut unterentwickelt.
Der Mensch, Michael Müller, du beschäftigst dich täglich mit extrem viel Geld, mit auch der Zukunft, mit den Sorgen, mit den Ängsten, Vorsorge, Verantwortung trägst du. Verändert das den Blick auf dein Leben auch?
Naja, in erster Linie trage ich ja mal Verantwortung für meine Familie und mich. Und jetzt hatte ich das Glück und habe mich mein Leben lang irgendwie mit Geld im weitesten Sinne beschäftigt. Auch wenn ich mich meistens ja eben nicht mit diesen ganzen Produkten beschäftige, sondern dass sowas überhaupt erst möglich ist, so Produkte in ein Depot zu schieben. Mich verändert es. Mich hat sicherlich schon verändert, dass ich immer wieder gesehen habe und auch immer mal wieder versucht habe, auch im näheren Freundeskreis Menschen dazu zu bringen, sich um ihre finanziellen Sorgen und Nöte zu kümmern. Mhm. Und das ist wichtig.
Ja. Punkt. Gibt es einen Moment, wo auch selbst ein Michael Müller, wenn man merkt ja, wie besonnen und du auch nachdenklich die Dinge auch immer beleuchtest und dann auch mit einem klaren Statement aufwartest, gibt es einen Punkt, wo selbst ein Michael Müller zweifelt?
Ich fange immer an, dann zu zweifeln, wenn ich zu emotional auf ein Thema reagiere, dann weiß ich, dass ich vielleicht nochmal innehalten sollte und nochmal kurz drüber nachdenken sollte.
Sehr schön, klasse. Großes Takeaway, Michael. Wenn unser Hörer nur eine Sache aus unserem Gespräch mitnehmen sollte, welche wäre das deiner Meinung nach?
Altersvorsorgedepot am 1.1. abschließen, aber es genügt auch, wenn man es am 1.2. oder 1.3. macht. Es gibt keine Eile, aber man sollte es unbedingt machen. Und man sollte Menschen wie dich treffen, die einem so ein bisschen Struktur in die Geldanlage bringen. Und man braucht einen Plan und man braucht einfach ein bisschen Ruhe. Und dann funktioniert es im Großen wie im Kleinen in der Regel ganz gut.
Klasse. Tipptopp. Michael, ich danke dir. Das war nicht nur das Thema Altersvorsorge, nicht nur gestriffen. Das war Psychologie, es war Verhaltensökonomie und ein Blick hinter die Kulissen einer Branche, die viel über Zukunft spricht, aber eben halt auch an menschlichen Emotionen scheitern kann und auch darf. Man muss halt nur aus den Fehlern lernen. Und an alle Zuhörer, vielleicht entscheiden Sie ja Altersvorsorge nicht über eine Excel-Tabelle, sondern in der Fähigkeit, auch Ruhe zu bewahren, auch zu halten und sich dann an das richtige Institut zu wenden. Für uns bis zum nächsten Mal bei Börsenbrain. Uns hat es viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank, Michael.
Ich habe mich auch zu bedanken. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke, Nick.